Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Danke fürs Einschalten der Informationen aus Religion und Gesellschaft heute mit Christian Röther. Das Jesidentum ist eine religiöse Minderheit im Nahen Osten. Sie war in ihrer Geschichte oft auch Verfolgungen ausgesetzt. Vor 10 Jahren, im August 2014, da verübten Terroristen einen Völkermord an den Jesiden. Es war der IS, der selbsternannte Islamische Staat. Wie geht es den Jesidinnen und Jesiden heute? Wir berichten gleich aus dem Nordirak und wir besuchen vorher auch eine Familie in Stuttgart. Vor 10 Jahren versetzte der Islamische Staat die Welt in Angst und Schrecken, vor allem die Menschen in Syrien und dem Nordirak. Da konnten die Terroristen nämlich große Gebiete erobern und sie riefen dort einen Staat aus und nannten ihn Kalifat. Sie verfolgten dort Andersdenkende und Minderheiten, auch Jesidinnen und Jesiden. Die sind eine religiöse Minderheit im Nordirak, leben dort seit Jahrhunderten. Und ab dem 3. August 2014 hat der IS tausende Jesiden ermordet und tausende jesidische Frauen entführt, vergewaltigt und versklavt. Viele konnten aber auch fliehen und manche von ihnen leben heute in Deutschland. Auch weil das Land Baden-Württemberg damals 1100 jesidische Frauen und Kinder aufgenommen hat. Susanne Babila hat eine dieser Familien in Stuttgart besucht.
Ja. An einem großen, runden Tisch sitzt Familie Al-Silo beim Abendessen. Es gibt Huhn mit Reis, Gemüse und Salat. Die Familie teilt sich eine Dreizimmerwohnung in Stuttgart-Zillenbuch. Fahad Al-Silo ist 21 Jahre alt und studiert Maschinenbau an der Universität Stuttgart. Er ist glücklich, in Deutschland zu sein.
Das ist wirklich was für mich, wo ich jeden Morgen und jeden Abend dankbar für bin. Und dazu bete und den lieben Gott darum bete, einfach mich dahin zu bringen, wo ich hinkommen möchte eines Tages.
Fahad möchte später als Maschinenbauer in der Automobilindustrie arbeiten. Seine Schwester Basma ist 20 Jahre alt und macht gerade das Fachabitur.
Mein Traum ist es, Grundschullehrerin zu werden. Ich hatte die Möglichkeit, ein Schulpraktikum zu machen. Dann wollte ich unbedingt in der Grundschule machen. Und es war so ein schönes Gefühl. Die haben mich Frau Al-Silo genannt. Ich durfte dann meinen letzten Tag so die Kinder noch unterrichten.
Vor 9 Jahren kamen Basma und Fahad Al-Silo nach Deutschland. Damals sprachen sie kein Wort Deutsch und waren hoch traumatisiert. Sie wurden im Auftrag der baden-württembergischen Landesregierung mit etwa 1100 besonders schutzbedürftigen jesidischen Frauen und Kindern aus dem Nordirak ausgeflogen. Darunter war auch ihre Mutter Kifshe Genco und ihre älteren Schwestern, Seytun, Khalida und Khawla Al-Silo. Sie alle sind Überlebende des Völkermords, der am 3. August 2014 im Nordirak begann und tausenden Jesiden das Leben kostete. Fahad war damals 11, Basma 10 Jahre alt.
Das war ein ganz normaler Tag für uns. Wir spielen vor Haustür. Bis Mama Frühstück nicht vorbereitet hat, waren wir draußen, haben vor Haustür mit Cousinen, Cousins gespielt. Aber das war halt dann so nur so ein kurzer Moment. Wir kommen rein und mussten schon flüchten. Und das war dann halt so dieser Moment, wo unsere Kindheit schon zu Ende war.
Milizen des selbsternannten Islamischen Staates, kurz IS, überfielen Familie Al-Silos Heimatdorf und töteten fast alle Männer. Auch seinen Vater, erzählt Fahad.
Das war auch schon der Anfang von einer Zeit, wo ich angefangen habe, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und es war nicht mehr alles schön und gut, sondern nichts ist gut, gar nichts. Als ich zusehen musste, wie diese Menschen dort umgebracht werden, unter anderem mein Vater, haben einen schon zum Erwachsensein gebracht.
Seine Schwestern Seytun und Khawla wurden mit anderen jungen Frauen von IS-Männern verschleppt.
Wir wurden geschlagen und gefoltert. 10 Tage waren wir so eingesperrt. Dann kamen die IS-Männer und haben uns einfach gekauft. Im Wert von 1 Euro zum Beispiel. Ich kann kaum Worte dafür finden, was sie uns angetan haben. Sie haben uns misshandelt und sexuell missbraucht. Wir wurden zu allem gezwungen. Wenn wir uns geweigert haben, den Koran zu lesen, wurden wir geschlagen. Ich wurde auch von einem Dach gestoßen.
Basma und Fahad konnten sich mit ihrer Mutter in Sicherheit bringen, wurden aber fast verrückt vor Trauer und Sorge um ihre Liebsten. Besonders ihre Mutter Kifshe Gencho leidet bis heute darunter, dass sie damals ihre Töchter nicht retten und ihren verstorbenen Mann nicht begraben konnte.
Mir fehlt die Kraft, bis heute. Ich habe meinen Mann sterben sehen. Meine Töchter wurden mir entrissen. Aber ich musste mich um meine kleinen Kinder kümmern. Im Gebirge habe ich mein Kleid über sie gezogen, damit sie vor der Kälte geschützt sind. Ich hatte keine andere Wahl. Es war meine Pflicht.
Damals, als wir in einem sicheren Ort ankamen, habe ich überlegt, meine Mutter hat nur mich. Was soll ich ohne meine Schwestern machen? Werden die jemals wieder zurückkommen? Leben die überhaupt noch? Man hatte so viele Fragen im Kopf. Und ich mit 10 Jahren musste mir solche Fragen stellen, ob die noch leben, ob ich sie jemals wieder sehe.
Zeytun Al-Silo gelang einen Monat später die Flucht aus der Gefangenschaft. Ihre Schwester entkam erst nach einem Jahr. Zeytun, Khawla, Basma, Fahad und ihre Mutter fanden sich in einem nordirakischen Flüchtlingslager wieder. Der Psychologe und Orientalist Ilhan Kiselhan war von der baden-württembergischen Landesregierung beauftragt, etwa 1.100 Frauen und Kinder nach Baden-Württemberg zu bringen, die besonders schwer traumatisiert und verletzt waren. Im Flüchtlingslager traf er auch Zeytun und ihre Familie.
Sie hat mir ihre Geschichte erzählt, sehr ängstlich, sehr unsicher, sehr nervös, auch sehr distanziert, schreckhaft, dass jederzeit irgendetwas passieren kann. Dieses Gefühl ist immer ja noch da. Und dass sie aufgrund ihrer Kultur, aber auch als Frau, natürlich eine tiefe Demütigung und Verletzung erfahren hat, mit dem sie heute noch leidet.
Im Nordirak fehlte es an ausreichend Ärzten und Psychologen. Dazu kommt, sexualisierte Gewalt ist ein Tabuthema in der jesidischen Gemeinschaft. Zeytun war eine der ersten Jesidinnen, die 2015 nach Deutschland ausgeflogen wurde. Ihre Mutter und ihre Geschwister folgten später. Sie wurde 8-mal wegen ihrer Verletzungen operiert.
Bis heute kann ich nicht richtig hören. Ich habe Implantate im Ohr. Ich kann noch immer nicht richtig schreiben, weil die Hand schmerzt. Ich habe Probleme mit der Wirbelsäule und Schmerzen im Unterleib. Ich bin seither nur noch ein halber Mensch.
Gemeinsam mit ihrer Schwester Khawla und ihrer Mutter ist sie in therapeutischer Behandlung bei der psychologischen Beratungsstelle für politisch Verfolgte und Vertriebene der Evangelischen Gesellschaft.
Ich nehme 3 verschiedene Medikamente gegen meine Rücken-, Kopf- und Unterleibsschmerzen. Ich habe auch schlimme Albträume. Sie verfolgen mich durch die ganze Nacht. Manchmal kann ich kaum schlafen. Deshalb mache ich seit Jahren eine Therapie.
Zeytun sei aber auf einem guten Weg, sagt der Psychologe Ilhan Kislan. Seit 2015 begleitet der Traumatherapeut die Überlebenden in Deutschland und im Nordirak. Er machte sich dafür stark, dass die Frauen, die von IS-Männern, also Nicht-Jesiden, vergewaltigt wurden, nicht aus der jesidischen Gemeinschaft verstoßen wurden und wandte sich auch an das geistliche Oberhaupt der Jesiden.
Zumindest hat man diesen religiösen Druck rausgenommen, indem man die Frauen, die eben Opfer dieser sexualisierten Gewalt waren, gesagt hat, ihr gehört weiterhin zu unserer Community, wir akzeptieren und respektieren euch, ihr seid Überlebende eines Krieges. Das heißt, der damalige Baba Sheikh, der Papst der Jesiden, auch wir haben über 3 Monate, 2014-15, mit ihm gesprochen. Und es fand ein Paradigmawechsel nach 800 Jahren. Das war schon eine kleine Revolution, dass nach 800 Jahren Regeln aufgehoben worden sind. Und jede einzelne dieser Frau ist gesegnet worden und ist damit wieder ein Teil der Community.
Jesiden zählen sich selbst zum Volk der Kurden und gelten dort als Minderheit. Sie stammen aus dem Irak, aus Syrien, der Türkei und dem Iran. Wie Familie Al-Silo werden Jesiden seit Jahrhunderten aufgrund ihrer Religion verfolgt, erklärt Kislan. Schon zur Zeit des Osmanischen Reichs wurden Massaker verübt.
Es ist ein unbegreiflicher Hass gegen die Jesiden. Es wird durch die Religion, durch die Kultur eine Art Gehirnwäsche vollzogen, die sie als Kind schon erleben. Und irgendwann mal empfinden sie die anderen, die nicht zu ihnen gehören, nicht als Menschen.
Jesiden glauben an einen Gott und sieben Lichtwesen, Erzengel, die ihm dienen. In dem Ort Lalish befindet sich das zentrale Heiligtum der Jesiden. Weil sie keine göttliche Offenbarungsschrift besitzen, wie die Bibel, die Tora oder der Koran, warfen islamische Gelehrte dem Jesidentum oft Häresie vor. Besonders verehrt wird Melek Taus, das Oberhaupt der sieben heiligen Wesen. Der Pfau ist das Symbol des Engels und steht für seine Schönheit und Herrschaft über die sechs weiteren Engel. Deshalb werden sie häufig von Christen und Muslimen als Teufelsanbeter bezeichnet. Und das ist falsch, sagt Kisselhan, denn das Jesidentum?
Es ist erstmal eine Religion wie jede andere auch, wie der Islam oder wie das Christentum oder Judentum. Sie haben ein Glaubenssystem entwickelt, das glaubt, dass das Gute im Leben gewinnen wird, dass man das Gute sich einsetzt. Es ist eine friedliche Religion. Sie haben im Namen der Religion nie irgendwo welche Kämpfe geführt. Sie missionieren nicht, sondern man kann nur durch Gebot Jeside werden und sonst nicht.
Zurück nach Stuttgart. Für Familie Al-Silo ist das gemeinsame Abendessen ein wichtiges Ritual.
Heute fehlen auch zwei Personen, meine Schwester und meine kleine Nichte. Die sind auch sehr oft hier bei uns.
Fahads Schwester Khalida wohnt nicht weit entfernt von ihrer Familie. Ihr Ehemann ist Jeside. Die Heiratsvorschriften sind streng. Jesiden sollen unter sich heiraten, denn nach den religiösen Regeln müssen sowohl Vater als auch Mutter Jesiden sein. Wer dagegen handelt, wird aus der religiösen Gemeinschaft verstoßen.
Weil niemand zum Jesidentum konvertieren kann. Das heißt, man kann eigentlich nur raustreten und nicht konvertieren. Und wenn ich einen Jesiden heirate, dann sind wir beide Elternteile Jesiden. Und unser Kind wird dann später auch Jeside sein. Aber wenn ich eine Muslimin oder eine Christin heirate, dann ist das Kind kein Jeside mehr. Somit wird die Religion immer mehr schrumpfen. Ja.
Zeytun Nochaula, Basma, Fahad und ihre Mutter sind dankbar, in Deutschland zu sein. Aber manchmal fühlen sie Heimweh nach Tel Assar, ihrem Dorf im Nordirak, erzählen Basma und Fahad.
Ich vermisse meine Kindheit. In dem Sinne, dass wir alle, wirklich ganze Familie, alle zu Hause.
Man besucht sich gegenseitig, isst miteinander. Wenn meine Mutter was Großes gekocht hat, hat sie die ganzen Familien in den Straßen gerufen, kommt zu uns.
Doch an ein Zurück in ihr Dorf ist nicht zu denken. IS-Kämpfer und andere Milizen sind weiterhin in der Region aktiv. Viele Häuser sind vermint und die Flüchtlingslager überfüllt. Die Bundesregierung hat den Genozid an Jesiden am 19. Januar 2023 anerkannt. Aufgrund der für sie lebensbedrohlichen Lage im Nordirak fordern Hilfsorganisationen einen bundesweiten Abschiebestopp für die in Deutschland lebenden Jesiden. Auch wenn Familie Al-Silo als Kontingentflüchtlinge und als Überlebende des Genozids einen besonderen Schutzstatus genießt, haben sie oft Angst. Denn auch in Deutschland leben untergetauchte IS-Kämpfer. Fahad hat inzwischen einen unbefristeten Aufenthaltstitel, denn er spricht perfekt Deutsch und kommt für seinen Lebensunterhalt auf. Basma, Zeytun, Khaula und ihre Mutter müssen ihre Aufenthaltserlaubnis alle 2 Jahre verlängern. Dennoch ist ihre Mutter Kifshe Genscho dankbar, dass Deutschland die Familie aufgenommen hat.
Was Zeytun und Khaula erlebt haben, werden sie nie vergessen können. Aber ich bin froh, dass wir alle hier sind. Ich bin froh zu sehen, dass es ihnen gut geht und sie etwas aus ihrem Leben machen.
Eine jesidische Familie in Stuttgart, Susanne Babila, hat sie getroffen, 10 Jahre nach dem Völkermord im Nordirak. Und wie die Situation dort heute ist für die jesidische Minderheit, dazu jetzt Viktoria Kleber.
Rasho al-Shahbani hatte großes Glück. Als der selbsternannte islamische Staat die Kleinstadt Tel Banat überfiel, konnten er, seine Frau und seine Kinder in die Berge flüchten. Sein alter Vater hat es nicht geschafft zu entkommen, er wurde Gefangener des IS. Rasho und seine Familie fanden später Unterschlupf in einem Camp. Fast 10 Jahre haben sie dort verbracht. Vor wenigen Wochen sind sie zurückgekehrt in ihre Heimatstadt im Nordirak.
Mein Haus war zerstört. Es gab keinen Strom, keine Fenster, keine Türen mehr. Sie hatten alles zerstört. Das Einzige, was noch da war, war die Hülle des Hauses.
Eigentlich wollte Rasho schon länger zurück, raus aus dem Camp. Doch Tel Banat glich einer Geisterstadt. Fast alle Gebäude zerstört. Bis heute gibt es kein fließendes Wasser, Strom nur für ein paar Stunden am Tag. Inzwischen ist rund ein Viertel der Bevölkerung nach Tel Banat zurückgekehrt. Andere Städte und Dörfer weiter nördlich seien schon wieder deutlich belebter, sagt Thomas Schmiedinger von der Universität Kurdistan.
Wenn 3 Familien in ein weitgehend leeres Dorf zurückkehren, wo es keine Infrastruktur gibt, keine Geschäfte und keine Arbeitsplätze, dann werden diese 3 Personen permanent nur an den Genozid erinnert werden und sich unsicher fühlen.
Das will die irakische Regierung ändern. Sie setzt darauf, dass alle Jesidinnen und Jesiden zurückkehren. Zehntausende leben noch immer in Flüchtlingslagern im Nordirak. Die werden gerade aufgelöst. Für viele sei eine Rückkehr aber unmöglich, sagt Rosa Burtsch vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung.
Die Sicherheitslage in Schengal ist nicht gut für Jesidinnen, da ganz viele geopolitische Interessen der Zentralregierung Bagdad, der Regionalregierung in Kurdistan und tatsächlich auch der Türkei immer mit eine Rolle spielen.
Denn seit der Vertreibung des IS behaupten unter anderem die irakische Armee und verschiedene Milizen Stellungen in der Region. Die benachbarte Türkei fliegt immer wieder Luftangriffe, weil sie Verbündete der von ihr als Terrororganisation angesehenen PKK dort vermutet. Trotz der unsicheren Lage, Rasho al-Shahbani ist froh, dass er raus ist aus dem Camp. Doch es ist nicht einfach für ihn, in seine alte Heimatstadt zurückzukehren, zurück in eine Gegend, in der Menschen leben, die ihn und andere Jesidinnen und Jesiden einst an den IS verraten haben.
Die meisten von ihnen haben uns nicht gewarnt, haben uns nicht gesagt, dass der IS in der Nähe ist. Und wir waren ihre Freunde, ihre Nachbarn, haben einander besucht. Mein Onkel ist sogar in ein Nachbardorf gegangen, weil er durstig war. Die Menschen dort haben ihn aus der Ferne weggewunken und er ist ein alter Mann. Sogar Wasser haben sie ihm nicht gegeben.
Und dennoch hofft Rasho al-Shahbani auf eine bessere Zukunft. Für seine Kinder war das Camp ihr Zuhause. Tel Banat kannten die Jüngeren nur aus Erzählungen, von Fotos. Er wünscht sich, dass sich die Sicherheitslage in der Region stabilisiert, sodass seine Kinder und alle Jesidinnen und Jesiden in ihrer alten Heimat eine neue finden können, auch wenn viele ihrer Familienmitglieder für immer fehlen werden.
Ein Beitrag von Viktoria Kleber. Lama, das ist im tibetischen Buddhismus ein wichtiger Lehrer, eine Führungspersönlichkeit. Der bekannteste und wichtigste, das ist der Dalai Lama. Es gibt aber noch mehr Lamas, auch im Königreich Bhutan. Das liegt im Himalaya zwischen Indien und Tibet. Und in Bhutan ist der tibetische Buddhismus ebenfalls weit verbreitet. Über einen fiktiven Lama dort kommt heute eine Geschichte in deutsche Kinos. Der Film heißt »Was will der Lama mit dem Gewehr?« Das ist ein Spielfilm, irgendwo zwischen Komödie und Drama. Der gibt Einblicke in den Buddhismus und in Kultur und Gesellschaft in Bhutan. Mechthild Klein hat den Film schon gesehen.
Das buddhistische Königreich Bhutan wurde im Jahr 2008 in eine Demokratie verwandelt. Der König machte den Weg frei für demokratische Wahlen. Für Filmemacher Pavo Choining Dorji ist das Stoff für eine rasante Kinokomödie, die in einem kleinen, abgelegenen Dorf im Himalaya spielt. 2 buddhistische Mönche spielen darin eine zentrale Rolle und ein amerikanischer Waffenhändler. In einer abgelegenen Meditationsklause im Himalaya schaltet der junge Mönch Tashi ein mitgebrachtes Radio an.
Guten Tag, seien Sie gegrüßt. Es folgt eine wichtige Ankündigung. Seine Majestät, der König, hat seine Abdankung angekündigt, damit wir eine Demokratie werden können. Er gibt seine Macht ab an das Volk.
Weil es die erste Wahl überhaupt in Bhutan ist, will die königliche Regierung eine Testwahl veranstalten, damit die echte Wahl ein paar Tage später auch funktioniert. Eine nationale Wahlhelferin erklärt das Vorgehen und will sich darum kümmern. In dem Dorf sind die Kandidaten schon seit Wochen mit der Wahlwerbung beschäftigt. Doch die Wahlmöglichkeiten spalten auch das Dorf. Die Menschen sind es nicht gewöhnt, sich auf unterschiedliche Seiten zu schlagen. Sie verehren ihren König weiter. Jahrzehntelang war das Land abgeschottet. Kein Internet, kein Fernsehen, wenig Touristen. Auch der buddhistische Lehrer, der Lama, hört den Wahlaufruf und richtet sich an seinen Schüler, den jungen Mönch Tashi.
Tashi, ich brauche ein paar Gewehre. Kannst du mir ein paar Gewehre besorgen?
Ich weiß nicht, Lama. Ich habe noch nie eins gesehen.
Ich brauche 2 Gewehre. Ich benötige sie unbedingt bis zum Vollmond. Die Dinge müssen wieder in Ordnung kommen. Es herrscht großes Chaos.
Was ist denn, Lama?
Unser Land, es verändert sich.
Der junge Mönch macht sich auf den Weg und sucht überall im Dorf nach Waffen. Und damit beginnt das kleine, schräg liebevolle Roadmovie, das viel zeigt von der buddhistischen Haltung der Landbevölkerung und der Verbundenheit mit ihren Mönchen, den Lamas. Mit den Vorbereitungen zur Wahl ist das ganze Dorf beschäftigt. In dieser aufgewühlten Atmosphäre kommt der junge Mönch zu einem Bauern, der ein Gewehr besitzt. Der Bauer ist Buddhist und sieht sich dem Lama verpflichtet. Er gibt das Gewehr ganz ohne Geld ab, als Opfergabe. Und so zieht der Mönch mit dem Gewehr auf der Schulter los, auf dem Weg ins Kloster in den Bergen. Das beobachtet auch ein Team der Wahlhelfer aus dem Auto.
Warte, läuft da drüben etwa ein Mönch mit einem Gewehr?
Ja, das ist Meister Tashi. Er ist der Meisterschüler unseres Lama.
Sagt mal, was wollt ihr mit dem Ding da?
Ich verstehe nicht.
Na, mit dem Gewehr.
Ah, das hat mein Lama sich gewünscht.
Und wozu braucht er das?
Das weiß ich nicht, er hat bloß gesagt. Er braucht Gewehre, um alles wieder ins Lot zu bringen.
Man wundert sich, wittert aber keine Gefahr, wenn ein Mönch mit einem alten Gewehr herumläuft und sein Meister damit Großes plant. Ist das Naivität? Filmemacher Paavo Choining-Dorji sieht dieses Verhalten im Einklang mit der Verehrung, die dem Buddhismus in Bhutan entgegengebracht wird. Auch den Mönchen wird mit großem Respekt begegnet, sagt der Regisseur.
Das ist das Einzigartige an Bhutan. Hier gibt es diese tibetische Tradition des Vajrayana-Buddhismus. Diese Tradition ist nicht nur ein spiritueller Teil des Landes, sondern eine Lebensweise. Alles ist davon beeinflusst. Die Sprache, die Kleidung, die Häuser, die wir bauen, alles ist vom Buddhismus beeinflusst. Sogar unsere Regierung und der Glaube an das Bruttonationalglück. Die Idee ist dem buddhistischen Glauben entlehnt. Wenn man das bedenkt, nehmen Mönche und Lamas einen sehr wichtigen Platz in unserer Gesellschaft ein. Und das wollte ich in dem Film verdeutlichen. Als der Lama eine Waffe haben will, traut sich keiner, das in Frage zu stellen. Der Lama muss an eine Waffe kommen, weil jeder dem Lama vertraut.
In Bhutan werden die Mönche als Verkörperung der Lehren Buddhas angesehen. Sie erfahren höchsten Respekt und Ergebenheit. Der Regisseur sieht darin einen wesentlichen Charakterzug der Bhutaner.
In Bhutan haben wir eine Kultur, die wirklich Unschuld zelebriert. Wir haben eine der einzigartigsten Kulturen der Welt.
Und so gibt es in dem Himalaya Road Movie immer wieder überraschende Wendungen. Zuerst wird immer das Gute vermutet. Vielleicht liegt das an diesem Streben nach Glück in Form des Brutto-Nationalglücks. Das heißt, die Regierung will das Glück aller Bewohner im Land steigern. Es geht weniger um die Vermehrung des äußeren Reichtums. Ob die Geschichte des Lamas mit dem Gewehr glücklich für alle ausgeht, wird hier nicht verraten. An dem Tag, an dem der alte Lama ein großes Ritual ausführen will, treffen alle Akteure noch einmal zusammen und das Spektakel wird ganz buddhistisch gelöst. Dieser Film ist ein großes Vergnügen.
Das findet Mechthild Klein. Und jetzt wissen wir zwar immer noch nicht, was der Lama mit dem Gewehr will, aber der gleichnamige Film aus Bhutan läuft ja ab heute in deutschen Kinos. Nach den Nachrichten gibt's hier den Marktplatz, heute mit Susanne Kuhlmann. Es geht dann um Lebensmittelverpackungen. Mit diesem Hinweis endet Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Luisa Mayer und im Studio war Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind hier im Deutschlandfunk.